Ich habe letztens wieder einen Satz gelesen, der mich motiviert hat, mir Gedanken da weiter darüber zu machen. Da ist eine Bianca Bleier, Lydia, du kennst sie, glaube ich, ne? Eine fromme Hausfrau, die hat in ihrem Buch geschrieben, bis hierher und dann weiter. Da hat sie über ihre Kinder geschrieben. Sie hat drei Kinder, zwei ist auch schon Oma, zwei Mädchen und einen Jungen. Und der Junge ist halt hat einige Behinderungen. Spastische Behinderung ist das, wenn sowas ist, Lydia. Ne? So. Und sie hat geschrieben, sie freut sich, dass ihre Kinder noch glaubenshungrig sind. Glaubenshungrig, das Wort habe ich vorher so, war mir gar nicht so bewusst. Glaubenshungrig, kann ich einen Hunger nach Glauben haben? Und dann habe ich mich eben gefragt, wonach bin ich hungrig? Ne? Wie definiere ich Hunger? Vorhin in der Lektion, der Roland, ne, hast du dir da einen Glaubenshunger gehabt, als du da 2 Stunden im Meer getrieben bist? Hast du am Morgen so gedacht, oh, ich habe heute einen großen Hunger nach Glauben, ich möchte Gott ganz tief erleben. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre im Meer 2 Stunden und da ich wüsste, was da für Tiere sind, ich glaube, ich könnte über Wasser gehen in dem Moment. So dieses, das macht ja was mit dir, 2 Stunden da im Wasser. Im Meer, nicht nur in dem See, sondern in dem Meer, oh, darf ich mir gar nicht vorstellen. Auch jeder, der eine Krankheit mal miterlebt hat, da sagst du ja nicht, ach, ich möchte jetzt mal krank sein, um mal Glauben neu zu erleben, oder ich baue heute mal einen Unfall, um zu sehen, ob Gott mich bewahrt oder wen ich da alles im Krankenhaus kennenlernen kann. Das macht ja keiner. Wünschen wir uns immer im neuen Jahr noch irgendwas? Wir haben jetzt schon wieder Februar, schon wieder Mitte Februar, 6 Wochen, das Jahr schon wieder vorbei. Ne? Planst du da irgendwas? Können wir Glaubenshunger planen? Können wir planen, Begegnungen mit Gott zu haben? Wenn wir zum Gottesdienst gehen, ist vielleicht innerlich der Gedanke, ich plane heute irgendwas, ich höre was Schönes, sei es in der Predigt oder in der Lektion. Oder für mich war es total schön, oder ist jetzt schön, dass meine Freundin Lydia, wir kennen uns auch schon gefühlt ewig, ne? Und sie wohnt eben in Emmerich und gerade hat sie mit Else gesprochen und Else kennt sogar aus Emmerich irgendwelche, habt ihr gerade zusammen gemeinsam noch, ne? Das kannst du ja nicht planen. Lydia hat nur geplant, sie kommt heute in die Gemeinde, hier mal zu euch. Und ja, und dann merkt ihr auf einmal, ihr habt irgendeine Verbindung. Finde ich voll schön. Das ist für mich so ein Zusatzgeschenk von Gott. Letztens habe ich auch gelesen den Satz, hat eine Frau gesagt, lass mich mit offenen Augen in diesen Tag gehen und Großes von dir, Herr, erwarten. Gehen wir morgens aus dem Haus oder stehen wir auf und sagen, lieber Gott, heute erwarte ich was Großes von dir. Und was ist was Großes? Was ist was Großes? Ne? Gesundheit, dass ich aus dem Bett springen kann oder vielleicht eine neue Arbeit, vielleicht keine Ahnung, dass meine Kinder was Tolles erleben. Was darf ich von Gott erwarten? Meine Tochter hatte mal mit ihrem Pferdenseminar gemacht und da haben die jetzt so Marmeladenglas-Momente, macht sie. Das heißt, sie hat ein Marmeladenglas und schreibt da schöne Momente halt, was sie mit ihrem Pferd hat. Ich habe das auch für mich genutzt.
Seht ihr, was hier drunter ist?
Ich habe gedacht, mit dem Marmeladenglas komme ich ja nicht aus. Ich habe so ein großes Blatt genommen und schreibe jetzt hier auch. Nicht jeden Tag, aber immer mal wieder Momente rein. Wenn ich da die jetzt lesen würde, wüsste ich vielleicht gar nicht. Datum steht dabei. Ach ja, siehst du, zum Beispiel, da habe ich mit einem Flüchtling geschrieben, mit dem Besat, der ist oben in den Bereich gekommen und Lydia kennt vom Hören auch. Dem habe ich eine Sprachnachricht geschickt und er hat sich total gefreut. Ein Flüchtling, den ich 2016 eben kennengelernt habe. Und immer wieder denke ich mal an ihn, weil er jetzt oben in Oldenburg, die Kante, wohnt. Und wo ich denke, er ist gläubig geworden, er ist auch Christ geworden, zwar in die evangelische Kirche, er war mal mit auf dem Freundescamp, aber die Adventgemeinde war ihm doch zu viel. Oder er kam auch mit evangelischen Kontakt, die haben gesagt, das ist eine Sekte, ne? Da musst du vorsichtig sein. Ich sage, er ist gläubig geworden. Und immer wieder werde ich an ihn erinnert und das ist dann schön, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte mit ihm geschrieben und das sind schöne Momente für mich, ne? Wenn er auch zurückschreibt, ich wünsche dir Gottes Segen, ich denke, schön, dass du an mich denkst, ich denke auch an dich. das auch festzuhalten. Ne? Wir haben, denke ich, viele Glaubensmomente, viele Dinge. Und für mich ist immer wichtig, festzuhalten. Für mich ist ja auch immer noch die Hoffnung, ich möchte eine neue Arbeit haben. Ich möchte da in der Schule aufhören. Und ich hatte einen Deal mit Gott, dass ich gesagt habe, so lieber Gott, ich denke jetzt nicht mehr daran, ich mache mir keinen Kopf mehr. Bis Ende Januar erwarte ich, das ist schon schwer für mich zu sagen, ich erwarte von Gott, dass er mir was zeigen soll. Habe mit keinem drüber gesprochen, habe ihm gedacht, passiert jetzt irgendwas? Der Januar ist vorbeigegangen, von einer Freundin habe ich was gesagt bekommen, aber das passte überhaupt nicht. Da habe ich dann auch gedacht, gibt es Gott denn echt? Ich habe mit dem den Deal gemacht und habe gesagt, ich erwarte von dir, dass du mir eine Arbeit schenkst. Nix. Sind das diese drei Antworten von Gott, ja, vielleicht, nein oder später? Das sind fast vier, ja, nein, vielleicht, später. Es ist echt so eine Frage. Ich möchte ja, und warum ist nichts? Genauso war ich letzte Woche Sonntag auf dem Seminar Praxisimpulse Predigt. Voriges Jahr war das schon mal gewesen. Da habe ich gedacht, will ich dahin? Nee. Und dieses Jahr hat der Arthur mich auch nochmal gefragt und der Markus Jelinek hat mich gefragt, komm doch. Da habe ich auch gedacht, was ist dahin? Was will ich da? Bin ich so hungrig, dass ich da noch was Neues lerne? Erzähle jetzt hier, ich sage ja immer, ich mache keine Predigt, sondern ich erzähle aus meinem Leben, wie ich mit Gott lebe, welche Prozesse ich da habe, welche Höhen und auch Tiefen und was da so ist. Ja, und dann war ich da, wir waren 18 Leute. Ja, und dann haben wir ein Gruppengespräch gemacht, 13 Punkte zur Predigt, wo ich denke, 13 Punkte zur Predigt. Wie du eine Predigt ausarbeitest, ne? Denke ich, das mache ich so gar nicht. Andererseits habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt einem schriftlich fixieren sollten, wie Autofahren geht, oder wenn ich was Tolles koche, wir machen Dinge einfach, ohne uns so das Punkt für Punkt aufzuschreiben, ne? Wie, wenn Lydia ihre Arbeit einem Patienten beschreiben müsste und du würdest das ne, so schriftlich fixiert, da würden andere sagen, boah, du lebst zick, das kann ich gar nicht. Ne? Aber ein anderer macht das einfach. Oder wenn Antje, die kocht so was Schönes, ne? Wenn du das jetzt so schriftlich aufschreiben müsstest, die ganzen Schritte von deinem Kochen, wo wir letztens bei dir essen waren, da würde ich bei Punkt 5 wäre schon ausgestiegen, denke, nein, ich koche eh nicht. Ich fahre lieber zu Antje und lasse mich bekochen. Das ist viel schöner. Und nachmittags hatten wir auch noch einen Part, da haben wir einen Bibeltext bekommen als Gruppe, wir waren zwei Gruppen, Bibeltext bekommen und ganz viele Studierhefte, Studienanleitungen, Hauskreisbibel, sonst noch so, was du alles eben so hast. Ne? Ich habe so eine dicke Studienkreisbibel mir mal genommen, habe damit den Text. So viele Querverweise bei diesem kleinen Text über Zachäus, ich habe gedacht, ich könnte meine Sachen packen und gehen. Das kann ich überhaupt. Da ist viel zu viel für ein Wort, was da alles geschlachtet worden ist, kann ich schon fast sagen. Über ein Wort, wie viele Querverweise du lesen musstest. Da habe ich gedacht, nee. Ich war total motiviert, bin ich nach Hause gefahren. Ich habe gedacht, ich höre auf. Ich gehe überhaupt nicht mehr hier oben hin. Das kann ich nicht erfüllen. Das bin ich nicht so. Ne? Ich will das gar nicht. Habe dann auch dem Markus in dem Markt das geschrieben und habe gesagt, also ich höre auf, ich kann, das bin ich nicht, ich werde so nie werden. Und habe da so meine Punkte geschrieben und was da so ist. Ich habe gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Hauskreisbibel, die ist eben anders, die ist eher alltagstauglicher, also nicht so viele theologische Sachen, die man nachgucken kann, sondern so praxisbezogener. Die kommt heute auch, das weiß ich jetzt schon, dank alle möglichen. Und da rief der Marc mich am Montag an und sagte, Birgit, hör mal, das sollte aber nicht so sein, dass du jetzt aufgeben willst. Sagte, du hast eben eine ganz andere Art zu sein und zu erzählen. Das braucht die Gemeinde ja auch. Sagte, die Prediger sind dafür da oder andere eben. Du kannst ruhig so sein, wie du bist. Ja, habe ich gesagt, ja, ist ja auch okay. Ich habe mich ja auch wieder was bekrabbelt. Das zweite, dritte Quartal mache ich ja eh dieses Jahr mal nichts und mache mal Pause aus anderen Gründen. Und trotzdem habe ich dann so gemerkt, so ein Hunger nach mehr Wissen ist schon da, sonst hätte ich mir jetzt nicht diese Hauskreisbibel bestellt, wo ich noch mehr zu querlesen kann. Wie die Prediger ja auch sagen, das musst du nicht alles in die Predigt einbringen, da wird die ja 5 Stunden dauern, das würde ja kein Mensch aushalten. Es ist interessant, sich da mit Querverweisen mal auseinanderzusetzen, aber für mich ist das oft viel zu viel. Ich sehe meine Glaubenserlebnisse auf ganz anderen Wegen, mit anderen Möglichkeiten. Und da eben auch, freut ihr euch am Sabbat in die Gemeinde zu gehen? Ist das wieder Routine oder erwartet ihr was Neues? Erwartet ihr von Gott, dass ihr irgendeinen ganz tollen Gedanken mitbekommt, dass ihr irgendwas Tolles erlebt? Was treibt euch da an? Und welche positiven Erinnerungen habt ihr generell mit Gemeinde? Ich habe da eine schöne Geschichte gefunden. Das ist jetzt die Kindergeschichte hier rein. Die heißt Die Hand des Vaters. Ein kleiner Junge besuchte mit seinem Papa den Dorfladen. Es gibt sowas, Dorfladen, sowas kenne ich auch noch bei uns in dem kleinen Dorf. Als sie das Geschäft verlassen wollten, hat der Besitzer des Ladens zu dem Jungen gesagt, du darfst einmal hier in ein Bonbonglas reingreifen. Da stand so ein Bonbonglas. Du darfst einmal reingreifen. Hätte ich jetzt schön mit euch zwei machen können, du als Papa und du. Und der Junge hat nur seinen Papa angeguckt. Nicht den Ladenbesitzer, nur Papa groß angeguckt. Und der Besitzer hat sich wiederholt und sagt, Junge, darfst in das Marmeladenglas greifen? Guck doch mal, mach. Und der Junge hat aber nur Papa angeguckt, nur Papa angeguckt. Was glaubt ihr, warum hat er...
Er wollte erst das Okay haben.
Das Okay vom Papa? War er zu schüchtern?
Er war gehorsam.
Er war gehorsam? Mhm. Schlussendlich ist der Papa dann mit der Hand reingegangen, hat sich eine Handvoll Süßigkeiten geholt und sie sind rausgegangen. Als sie dann am Heimweg waren, sagt der Papa zu seinem Jungen, hör uns, warum hast du dich denn nicht getraut? Ich habe doch so mit den Augen gesagt, ja, du darfst. Und hat der Junge nur gesagt, deine Hand ist größer als meine, Papa. Der war also ganz gewitzt, der kleine Junge. Der war liebevoll. Ja, er wusste, die Hand des Papas ist größer. Wenn du die Hand von dir und deinem Papa vergleichst, ne, Papas Hand ist auf jeden Fall größer. Da passt ja viel mehr rein. Deine Hand ist größer als meine. Erlebt ihr in eurem Leben, dass eure Hand größer ist als... dass Gottes Hand größer ist als eure Hand? Da habt ihr Else Lydia nicken direkt. Ja, immer wieder Erlebnisse, wo wir sagen, lieber Gott, ich gebe das in deine Hand. Sagen wir ja auch so bewusst. Lieber Gott, ich gebe das in deine Hand. Die ist größer als meine. Kümmer du dich um irgendwas. Wir können jetzt Irene Erich, den Papa von Tim, in Gottes Hand legen. Wir wissen, warum das jetzt ist, warum die jetzt krank sind, warum der Papa Depressionen hat. Wie Tim und Luisa da auch jetzt wirken können. Auch wie Erich im Krankenhaus. Er hat ja auch mit Menschen Kontakt, mit Pflegern, mit Betreuern, mit Ärzten. Wie er auch da seinen Glauben bezeugen kann. Genauso Irene. Warum ist das jetzt? Wozu ist das gut? Können wir so einen Hunger bewusst planen? Else.
Der Tim hat mir erzählt, er hat bei seinen Eltern geschlafen, weil der Papa so krank
ist.
Und er hat den ganzen Abend mit der Mutter über die Bibel und über den Glauben sprechen können und hat ihr so gut getan.
Siehste, da sind Möglichkeiten auf einmal. Gottes Gelegenheiten, ne? Da ist ein Mensch in der Not, wenn mir gut geht, brauche ich keinen Gott. So, der erste Mal war bei mir ja auch nicht anders, was brauche ich Gott? Und dann hast du auf einmal Fragen in deinem Leben. Und da denke ich auch, da weckt Gott so einen Hunger in uns. Und wir haben Fragen und dann ist die Frage, wo ist so ein Mensch, den wir fragen können? Wo ist der Mensch, wo wir wissen, der glaubt an Gott und der kann meine Fragen vielleicht beantworten? Wie es bei mir ja auch war. Was darf ich essen? Aber ich wusste, da ist jemand, den kann ich fragen. Der kann mir sagen, wo in der Bibel steht, was du essen darfst. Ne, das waren ja meine Fragen, das waren meine Neugierde, mein Hunger danach. Was kann ich überhaupt noch essen? Wie können wir Hunger wecken? Und wir können den Hunger in einem anderen natürlich nicht unbedingt wecken. Wir können sie neugierig machen, genau wie ich euch vorige Woche von unserem Nachbarsjungen erzählt habe. Wir können, da sind Fragen, junge Leute haben Fragen, können wir die ihnen beantworten? Sind die relevant? Unser Leben, ist das relevant für deren Leben? Und bei Jan war es ja eben auch. Jetzt diese Woche hatte er sein zweites Vorstellungsgespräch. Ich habe ja schon vorige Woche erzählt, dass er wegen dem Vorstellungsgespräch erzählt hat. Und die WhatsApp-Gruppe, auch hier die aus der Gruppe, die hatten dann für ihn gebetet, haben gesagt, wir beten für dich. Und letzte Woche hat er wieder sein zweites Vorstellungsgespräch bei Ford, wo er eben gerne hin möchte. Da haben die auch für ihn gebetet. Und er hat dann auch in die Gruppe geschrieben, war alles gut, war durch und ganz positiv, er muss jetzt abwarten. Wo ich denke, ja, das ist für mich so was von Gott Geführtes, dass er diesen Jungen da mit in die Gruppe gebracht hat, zu diesem Jugendtreffen. Und auch da haben wir Möglichkeiten, da gibt es Menschen, an die wir vielleicht jetzt gar nicht denken, wie jetzt die Ärzte auch da im Krankenhaus. Wie können wir da Zeugnis abgeben? Ne? Wie können wir denen was mitgeben? Ich weiß gar nicht, ob ich euch von dem Jungen in der Schule erzählt habe, der auch jetzt nach den Weihnachtsferien, ein total netter Junge, der sah immer ganz normal ist, und jetzt nach den Weihnachtsferien, wie ich ihn gesehen habe, ich gedacht, wow, Noah, was ist passiert? Schwarz, komplett schwarz angezogen, Haare schwarz gefärbt und einen ganz leeren Blick in den Augen, ne? Weil jetzt... Der spricht, der sagt doch gar nichts mehr. Also der hat, da ist, ich weiß nicht, in welcher Szene, sage ich jetzt mal, der gekommen ist. Ne? Jetzt hat er die Haare rot gefärbt, über das Schwarz irgendwie noch rot. Und als wäre irgendwas an den Augen. Also er sieht für mich ganz, ganz schlimm aus. Wo ich denke, in welche Kreise ist dieser Junge? Und der ist 8., 9. Schuljahr, würde ich den schätzen. Ne? Und jedes Mal, wenn er zu mir kommt, der kommt nicht so oft, vielleicht ein-, zweimal die Woche, dann denke ich immer, Herr, beschütze ihn und begegne ihm und sei bei ihm. Du weißt, was hat der Junge für einen Hunger, was hat er in sich, dass er sich so präsentieren muss, dass er so nach außen so eine Veränderung mit sich hat. Und der ist immer alleine so. Da denke ich immer so, das ist ein Kind, ne? Und was kann ich da tun, außer jetzt für ihn beten, ihn segnen, wenn er geht oder... Aber wenn ich in seine Augen gucke, denke ich, boah, da ist eine Leere, da ist so nichts. Ne? Und der Junge tut mir einfach nur leid. Ja. Der Gandhi hat ja mal gesagt, die Christen sollen mehr duften. Duften wie die Rosen. Rosen würden duften. Duften wir? Jetzt nicht nach Parfüm, sondern... Wie leben wir? Wie, ne, wie ihr vorhin erzählt habt, wenn ihr oder du auch, Roland, ne, am Tisch gebetet habt, leise für dich erstmal, ne, für dich und andere sprechen einen an, wo ich dann denke, da ist ja irgendwas, die sind ja dann neugierig, sonst wäre denen egal, nach dem Motto, egal, wird der damit, ne? Also du ja genauso, ne? Und nachher hat der ganze Tisch mit vorm Essen gebetet. Wie schön ist das? Und vielleicht brauchen wir dafür ein gewisses Alter. Noch mehr graue Haare, dass du dir das mehr traue, dass ich mir das mehr traue, mir auch. Wo jeder hat aber da seine Möglichkeiten, wo er Hunger bei anderen wecken kann, also Hunger, oder wo er duften darf. Der Gandhi sagte eben, die meisten duften gar nicht mehr, die Christen duften nicht mehr, die sind nicht mehr präsent. Wie ist es, aus Angst, weil du in der Arbeit nichts mehr sagen darfst, ne? Du darfst da nichts bezeugen, nichts irgendwie hinhängen und trotzdem wissen sie, dass wir anders sind. Ne, dass wir Christen sind, wie auch immer. Als der Abraham von Gott erwählt wurde, hat Gott ihm ja gesagt, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. War in 1. Mose 12, Vers 1. War der Abraham glaubenshungrig oder war er einfach gehorsam? Gehorsam, denken wir auch. Er hat nicht für sich gesagt, ach, mir ist jetzt langweilig und ich habe Hunger nach neuen Erlebnissen, so wie heute. Die Menschen brauchen immer einen neuen Kick, irgendwas Besonderes, irgendwas Neues, da muss das höher sein, höher, weiter, schneller, keine Ahnung, was alles ist. Wir brauchen den Kick, da ist ein Hunger da. Wie, womit füllen wir ihn, womit stillen wir diesen Hunger? Also Abraham war da auch eher gehorsam. Steht auch dann in Vers 4, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Dagegen der Petrus, wir kennen all die Geschichte, wie Jesus auf dem Wasser ging, die Jünger im Boot waren, das Boot schwankte Und dieser Sturm da, wir haben letzte Woche Sabine erlebt, die ja auch teils gewütet hat, nicht ganz so schlimm wie angekündigt, aber trotzdem ist bei uns, stand ja auch dann mal Sturmwichteln, alles, was er nicht mehr braucht, vor die Tür stellen. Sabine nimmt alles mit und ihr kriegt was Neues, fand ich auch ganz lustig. Ja, aber in so einem Sturm möchte ich nicht auf dem Wasser sein. Ne? Ich möchte, Lydia und Klaus, ihr habt auch ein Boot. Wenn ihr da mit, wenn da euch Sturm wäre, möchtest du nicht in so einem kleinen Bötchen sein. Ne? Das ist ja schlimm. Und da zu sagen, oder da, Jesus kommt und sagt, komm raus aus diesem Boot, aus dieser letzten Sicherheit. Und du sollst aufs Wasser gehen. Würde ich nicht machen. Also diese Horrorvorstellung und dann in so einem Wasser zu schwimmen, 2 Stunden lang und. Nee, das bräuchte ich, da wäre ich sehr satt, das müsste ich gar nicht haben. Ne? Auch da, der Abraham wurde geschickt, er war gehorsam. Petrus wurde von Jesus gerufen, er hat ihn gelockt. Der Petrus hat bestimmt auch nicht gedacht, ach, ich möchte jetzt mal über das Wasser gehen. So, ich habe Hunger, danach zu gehen, über das Wasser gehen zu können. Er war auch, ja, wie war er? Er war im Endeffekt. Er wurde gerufen und hat auch irgendwo gehorcht oder Neugierde, was hat ihn angetrieben? Wäre jetzt wieder spannend in so einem Lexikon nachzulegen, lesen. Erleben wir einen Hunger danach von Gott irgendwo hingeschickt oder gerufen zu werden? Wenn er sagt, geh jetzt dahin oder ich wünsche mir, dass du da zu mir kommst. Ja. Das Leben beginnt am Ende unserer Komfortzone, habe ich in einem Kalender gelesen. Die Komfortzone gibt Sicherheit. Und dieses Neue, Unbekannte, da sind ja Herausforderungen bei, unabsehbare Dinge, die wir nicht einplanen können. Wollen wir sowas alles? Ich habe mir auf ein Kärtchen geschrieben, das habe ich in einem Andachtsbuch auch gelesen, den Satz. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gebrauchen willst, andere Menschen zu dir zu bringen, dass auch sie deiner Liebe und Vollmacht begegnen. Das bete ich jeden Morgen ganz bewusst. Gott zu fragen oder zu danken, dass er mich, dass er euch gebrauchen will, andere, zu anderen Menschen zu bringen, dass wir anderen Menschen ihn nahe bringen, seine Liebe ihm nahe bringen. Durch Gebet, durch Anteilnahme, durch Zuhören vielleicht, da hat jeder seine Möglichkeiten oder auch jeder seine Menschen. Und auch habe ich mal eine Frage gelesen, die mich auch immer wieder herausfordert. Wie möchte ich charakterlich sein bis Ende jetzt 2020? Was soll gestärkt werden? Können wir sagen, ich möchte an meinem Gott, dass du an meinem Charakter arbeitest? Oder ist besser zu sagen, ich will so bleiben, wie ich bin, alles ist gut. Ne? Wie kann man das messen? Ne? Wenn ich abnehme, da kann ich messen. Ich habe ein Kilo abgenommen oder was, aber oder ein Kind, was wächst, das kannst du messen. Haben wir auch noch von unseren Kindern, die Messlatte. Von kleinen, die sind jetzt 24 und 28. Ne? Aber wir haben noch diese Messlatte, wie die so klein waren. War dann damals spannend, sich so dran zu stellen, ich bin schon gewachsen. Kann ich Charakter messen? Kann ich da sagen, ich bin jetzt im Glauben gewachsen? Wie messe ich das? Und dann, ne, jetzt bin ich 26 Jahre getauft, habe diesen Deal mit Gott und was ist? Nix. Habe ich zu wenig Glauben gehabt? Schmunzelt Gott und denkt, ich habe noch was für dich in petto, Birgit. Aber wann? Ne? Das dauert mir alles viel zu lange. Ich will immer alles am liebsten sofort haben. Das Leben können wir nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Warum ist alles, warum ist manches so gelaufen? Warum mussten wir Dinge erleben, um daran zu wachsen, die wir nicht planen können? Ne, wenn du, wie du, Else, wusstest, dass du mit Paul war immer gesund. Wenn du jetzt vorhinein, wenn du den heiratst, wüsstest, dann und dann wird der Paul krank, muss ich um den kümmern. Da würdest du denken, boah, nehme ich nicht, ne? Nehme ich mir einen anderen. Ne? Zum Glück wissen wir viele Dinge vorher nicht. In der Ehe kannst du daran wachsen oder sagen, boah, vorbei, will ich nicht mehr. Und auch im Glauben können wir daran wachsen, weil wir was erlebt haben, weil wir ja gestärkt worden sind. Hunger ist ja auch Mangel. Ne? Hunger ist Mangel. Wer Hunger erlebt hat, ganz bewusst. Aber uns geht es ja gut. Und wollen wir da sagen, ich will jetzt mal Mangel erleben? Will ja keiner bewusst. Das kommt dann und dann gucken wir, wie da geht. Da Glaubenshunger und Hunger nach mehr Glauben in unserem Leben ist vielleicht nicht planbar, nur erlebbar. Wir können das erleben mit all den Erfahrungen, Begegnungen, Wünschen und Hoffnungen, die wir haben. Vielleicht ist das heute so wie bei dem kleinen Jungen und den Süßigkeiten, der Hand in dem Bonbonglas. Wir dürfen auf die Hand des Vaters vertrauen. Wir dürfen Gott unseren geistlichen Hunger geben und ihm vertrauen und sagen, Vater, deine Hand ist größer als meine. Ich wünsche euch dieses Vertrauen, diese Zuversicht, diese Hoffnung, immer sagen zu können, Vater, deine Hand ist größer als meine und ich gebe alles, was ich brauche, was ich will, was ich tue, was du für mich hast, in deine Hand. Amen.